Fahrrad habe ich aufgegeben, nachdem wir Tour de France gedreht haben, das Video, wo ich noch auf Fahrrad fahre.
Wolfgang Flür, der hat bei den wichtigsten Alben von Kraftwerk mitgespielt.
Die hatten dann so Ansprüche, so durch das Bergische Land zu fahren, als wenn es die Tour de France wäre.
Ich habe sozusagen es noch nie geschafft, die Brille in der Garage zu parken. Denn siehst du aus wie so ein Pilz.
Aber es gibt auch bestimmt ein paar Nerds, die das hier interessiert.
Nee, gar nicht.
Doch, natürlich.
Bist du sicher?
Zu 100% sicher. Habe ich dir jetzt weitergeholfen oder habe ich dich nur verwirrt?
Kuckuck.
Hallo, na, schön, dass du da bist.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Es ist Freitag, es ist Zeit für eine neue Folge Bikers Paradise Podcast, die Nummer 124. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um ganz viele verschiedene Themen. Wir haben ein bisschen Musik mit dabei, ein paar Produkttests, aber den Anfang macht erstmal das vergangene Wochenende, Alex, stimmt's?
Ja.
Wo warst du denn? Ich war nämlich bei einem Crossrennen im Olympiapark hier in Berlin. Crossmania Nummer 3, veranstaltet vom BRC Zugvogel. Wenn ihr die vergangene Folge gehört habt, dann wisst ihr jetzt, worüber wir eigentlich reden wollen.
Genau, und ich bin total gespannt, was du erlebt hast, denn ich war nicht dabei.
Das habe ich gesehen.
Und habe aber die Bilder gesehen und das sah schon ziemlich sexy aus. Erzähl.
Übrigens wärst du mit deinem Brompton da auch gar nicht so schlecht aufgehoben gewesen. Mhm. Der Jens vom BRC Zugvogel ist nämlich auch die Strecke, ich glaube, einmal abgefahren. Zumindest sieht es auf den Bildern so aus. Der hatte nämlich seinen Brompton mit dabei und hat das dann auch mal über diese Hürden da drüber getragen und hat das so einen angehäuften Hügel hochgeschliffen. Also du hättest da gerne mitmachen können. Aber egal. Ja, die Veranstaltung war großartig. War ja das erste Mal für mich, ein Crossrennen überhaupt live zu erleben und dann auch noch zu kommentieren. War absolut toll. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt beim Zugvogel. Der Gast von der letzten Woche, Jörg, war ja auch mit am Start. Der hat so ein bisschen das Organisatorische vor allem kommentiert und moderiert und ich dann das Rennen. Das haben wir dann natürlich auch gemeinsam gemacht und es war sehr, sehr schön. Es gab viel Lob, es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, im Großen und Ganzen ist so ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen, weil mein großer Traum ist ja, dass ich irgendwann mal Eurosport-Kommentator werde. Ne? Das denke ich mir schon, seitdem ich irgendwie 10 Jahre alt bin oder so. Und das könnte natürlich jetzt so der erste kleine Schritt gewesen sein. Ne? Radiomoderator habe ich ja schon lange abgehakt, aber jetzt noch Live-Sport-Events und vielleicht irgendwann mal im Fernsehen oder sowas, das wäre natürlich was.
Aber jetzt erzähl mir mal, was ist spannend an Crossrennen?
Na, im Endeffekt ist es ja eine recht kleine Runde. In dem Fall waren es 3 Kilometer. Du hast fast 90% von der Start- und Ziellinie oder sagen wir mal 80% der Strecke einfach gesehen. Die Fahrer und die Fahrerinnen die ganze Zeit so, ne? Und dann sind die Rennen ja relativ kurz, halbe Stunde, Dreiviertelstunde etc. pp. Und dann ist die ganze Zeit irgendwie Action.
Und wie war so das Fahrerfeld zusammengesetzt? Also waren es nur Berliner Vereine? Konnte man da auch sich als Einzelstarter ohne Verein anmelden?
Wie
muss man sich das vorstellen?
Alles möglich. Also selbst wenn du kein Crossrad hast, sondern irgendwie ein Mountainbike oder so etwas, dann konntest du in der Hobbyklasse mitfahren.
Okay.
Und sonst gab es natürlich alle möglichen Altersklassen, Elite, Masters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So viele gibt es natürlich nicht. Und das war super. Also es gab wirklich von U11 bis, da waren wahrscheinlich Leute Ü60 mit dabei. Ja, war super.
Und wie war der Zuschauerfaktor?
Es hatte einmal so einen Peak, da war es richtig voll und knackig, auch gerade bei den Siegerehrungen. Und am Ende, wo dann die Hobbyklasse gefahren ist, da sind natürlich die meisten schon wieder weggefahren. Es gab einen Wermutstropfen, Bier wurde versprochen bei der Veranstaltung.
Es gab kein Bier.
Ich habe mir das auch. Es gab auch Pommes, die waren gut, genau. Ich habe mir das auch erklären lassen mit dem Bier, war alles nicht so einfach. Und nächstes Jahr soll es das ja wieder geben und von daher, da bin ich guter Dinge, dass da die Bierchen auch sein werden.
So, das heißt, als nächstes fahren wir nach Belgien und gucken uns mal so ein Crossrennen an, oder?
Ja, das ist natürlich dann nochmal eine andere Liga, ne? In Belgien ist das ja einfach Volkssport.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, hier im Olympiapark, da im Reitstadion, da haben dann auch ein paar Leute Bengalos ausgepackt und sowas. Und das hatte dann mit der passenden Musik drunter natürlich auch so ein bisschen Belgien-Vibes. Das sah schon vor allem auf den Bildern ganz geil aus. Schaut mal da auf den Instagram-Kanal von Gravelmanias /Crossmania und bei dem BRC Zugvogel. So tolle Bilder, wirklich fantastisch.
Aber sag mal, bekommt man denn beim Olympiapark so ein bisschen die Olympiastadion-Atmosphäre mit?
Ja, das Coole war ja, das war einmal in diesem Reiterstadion und dann ging es runter aufs Maifeld. Am Maifeld ist ja auch so eine riesengroße Tribüne, wo du auf das Olympiastadion guckst, quasi auf die Rückseite. Aber die Rückseite ist ja irgendwie früher auch mal die Vorderseite gewesen mit großen Türmen da links und rechts. Dann ist ja das Marathontor und so weiter. Aber heutzutage kennt man das Olympiastadion nur von der Straßenseite aus, weil man ja von da eigentlich immer kommt. Ja, das war schon cool. Ich stand da das erste Mal und habe so einen ganz anderen Blick auf diesen ganzen Olympiapark gehabt. Das war schon sehr cool.
Gefällt mir. Und fährst du nächstes Mal mit?
Na, das ist ja das kleine Problemchen. Ja? So, wenn man die Sachen moderiert, dann kann man schlecht mitfahren.
Ah. Ne?
Aber in 2 Wochen in Karlshorst auf der Trabrennbahn, da ist ja wieder ein Event von Crossmania Nummer 4, das letzte dieses Jahr. Und vielleicht melde ich mich da in der Hobbyklasse an. Hat schon Bock gemacht. Ich wäre am liebsten gleich mitgefahren, ja.
Das Einzige, womit ich ja nicht klarkomme, ist dieses über ein Hindernis rüber und dann wieder aufs Rad drauf. Da habe ich immer Schiss, dass ich mir da an einer bestimmten Stelle...
Ja, das muss man halt auch ein bisschen trainieren. Ich glaube, wenn du das dann 1, 2, 3, 4, 5 Mal gemacht hast, so, dann ist das halt einfach auch relativ easy. Ist ja so ein bisschen Technik mit dabei, auch das Fahrradtragen. Das ist ja nicht so stinknormal, sondern du greifst ja durch das Rahmendreieck durch an das Unterrohr und schulterst es so. Aber... ist eine tolle Sportart, macht Bock auf mehr. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn da irgendwann mal ein Crossrennen bei euch in der Nähe ist, schaut es euch an. Ist echt kurzweilig.
Cool.
Und wir beide haben ja bald ein kleines Date, nicht wahr?
Ja.
Heute ist Freitag.
Ja.
Und Dienstag sind wir bei einem Konzert der Gruppe Kraftwerk.
Das ist wohl richtig. Ey, zum ersten Mal, du hast sie ja schon 100 Mal gesehen.
Ich bin ja ein alter Hase, ne?
Ein alter Hase.
Das letzte Mal bin ich ja mit meinem Kumpel Malle von Berlin nach Dresden gefahren mit den Rennrädern, haben da eine Nacht übernachtet, haben uns dann Kraftwerk angeguckt und am nächsten Tag sind wir mit dem Rennrad wieder zurückgefahren und da haben die vor der Dresdner Semperoper gespielt und ja, da diese ganzen altehrwürdigen Gebäude angeleuchtet, das war unfassbar toll. War ein bisschen kühl abends, ne? War ja Open Air, aber wir sehen die jetzt hier bei uns schräg gegenüber. Wir nehmen hier bei Flux FM auf und unser Studio ist direkt an der Spree und wir gucken, wenn wir hier durch das Dachfenster gucken, genau auf die Uber Arena und neben der Uber Arena ist eine kleinere Musikhalle.
So klein ist sie gar nicht.
Nee, genau, da passen ja auch zigtausend Leute rein. Die Uber Eats Music Hall und die wurde ja extra für Musik gebaut. Das bedeutet, der Sound da drin ist extremst gut. Und da habe ich auch schon wieder Bock drauf. Also Kraftwerk live erleben, für alle, die Kraftwerk nicht kennen, eine Musikgruppe, die elektronische Musik quasi geprägt hat oder
und
fast erfunden hat. Ja?
Und die vor allen Dingen einen Song geschrieben hat, nämlich
Tour de France.
Ja.
Ja, großartig. Ralf Hütter, der Kopf der Band, und Florian Schneider sind eben passionierte Rennradradler gewesen. Und deshalb haben sie irgendwann, die haben ja auch dieses Album Die Mensch-Maschine gemacht, also Mensch und Maschine im Einklang, war halt so ein großes Thema. Und wo passt das denn genauso gut hin? Auch auf das Fahrrad. Da bist du ja auch im Einklang. Der Mensch und eben die Maschine, das Rennrad. Und deshalb war das dann irgendwann klar, dass sie einen Fahrradsong machen mussten und ein paar Jahre später, 20 Jahre später, auch ein ganzes Album darüber.
So philosophisch habe ich dich noch nie erlebt.
Ach,
Mensch und Maschine.
Ich habe mir das ja jetzt alles nur geborgt von Kraftwerk. Jedenfalls, um den Bogen jetzt noch mal größer zu schlagen, Wolfgang Flür. Das ist ein Ex-Kraftwerk-Mitglied. Der hat quasi bei den wichtigsten Alben von Kraftwerk mitgespielt. Von Autobahn bis Electric Café, Ende der 80er, was heute Technopop heißt, also Anfang der 70er bis Ende der 80er war er mit in der Gruppe dabei. Hat alles Wichtige mitgemacht, war quasi der Schlagzeuger. Die wichtigsten 15 Jahre dieser Karriere hat er da begleitet. Und der war vor kurzem hier in Berlin Und den habe ich gefragt, ob ich den mal interviewen darf, weil der im Meistersaal gespielt hat, also ein eigenes Konzert. Und da konnte ich ihn in der Hotellobby besuchen. Leider ist er ein bisschen zu spät gekommen und hatte einen Anschlusstermin. Deshalb konnte ich nur einen Teil des Interviews, was ich vorbereitet hatte, machen. Und genau als er gesagt hat, ja, wir waren ja so gut befreundet und haben so viel zusammen gemacht und zusammen erlebt, bis dann die Fahrräder kamen. Und ich so, da reden wir jetzt auch noch genauer drüber. Und er so, ja, nee, tut mir leid, ich muss jetzt auch los.
Oh nein,
so,
nein, oh nein.
Und dann hat er mir vorgeschlagen, dass wir vielleicht übers Internet noch das Interview nachholen. Und das haben wir dann auch getan. Er war dann nämlich noch eine Weile in England unterwegs. Und ich wollte natürlich wissen, wie war das denn damals, als der Kopf der Band auf einmal ganz viel Rennrad gefahren ist und er wollte eher Musik machen und so weiter. Eine ganz, ganz spannende Story, die aber irgendwie die Band damals entzweit hat. Und diesen Teil des Interviews, den hören wir uns jetzt an.
Unser Gast im Paradise.
Sag mal, Wolfgang, wie stehst du denn eigentlich so zum Fahrradfahren, so ganz allgemein?
Mittlerweile nicht mehr, das ist mir zu gefährlich geworden.
Ja, ist Düsseldorf nicht so eine Fahrradstadt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine absolute Autofahrerstadt. Obwohl wir überall Fahrradwege haben, die wenig befahren werden, weil die Düsseldorfer schick sind und lieber ihre Maseratis und Lamborghinis auf die Köhe fahren, um da ein bisschen zu rotzen, Lärm zu machen. Aber Fahrrad habe ich aufgegeben, nachdem wir Tour de France gedreht haben, das Video, wo ich noch auf Fahrrad fahre. Aber ich habe dann irgendwann einen schweren Unfall gehabt in Krefeld, als ich den Ralf meistens nachmittags um 3 Uhr zum Frühstück besucht habe. Der hat nämlich meistens um 3 Uhr erst gefrühstückt. Das ist so ein Langschläfer gewesen. Und vielleicht ist das immer noch seine Sache. Aber ich habe den ja sehr oft besucht und habe ihm auch in seiner Wohnung was umgebaut. Ich war ja ein guter Handwerker. Da bin ich in Krefeld in die Straßenbahnschiene gekommen, in eine, und ganz übel hingeflogen auf der Kniescheibe. Die hat so wehgetan. Aber schlimmer war, dass hinter mir ein großer Bundeswehr, so ein Mannschafts-LKW mit gigantischen, dicken Knös war. Und der hatte alle Hände voll zu tun, seinen riesen Kocher da zum Stehen zu bringen vor mir. Das waren vielleicht 10 Zentimeter. Sonst hätte er mich überrollt. Also der ist selbst ausgestiegen, hat gesagt, ich musste mit meinem ganzen Gewicht auf die Bratpfanne, das waren so Bratpfannen groß und Pedale, hat er gesagt da drin, ne? Kannst du dir mal angucken. Die haben noch keine Servo gehabt. Der musste mit seinen ganzen 80, 90 Kilo da drauf springen. Und das war gefährlich. Und da habe ich so eine Angst gehabt, so einen Schock, dass ich mein Fahrrad dann humpelnd über meine Schulter gelegt habe, getragen habe und zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Es gab die K, die Krefeld, und bin von Krefeld direkt wieder nach Düsseldorf gefahren. Und das war's dann.
In unserem ersten Teil des Interviews hast du ja gesagt, ihr wart super gut befreundet, habt viel unternommen, bis dann die Fahrräder gekommen sind. Es gibt ja so Geschichten, dass Ralf und Florian sehr gerne sehr viel Rennrad gefahren sind, aber du auch gerne mehr Musik gemacht hättest, dass das so ein bisschen weniger geworden ist. Du wolltest produktiv sein. Wie ist denn so deine Version dieser Geschichte?
Ja, das ist das, was du sagst. Das ist meine Version. Ich wollte mehr Musik machen, ich wollte mehr Auftritte. Ich war für die Bühne gemacht wie der Ralf, der auch immer noch auftritt. Und Florian weniger. Florian war eigentlich gar nicht für die Bühne gemacht. Er war eigentlich mehr so, der hatte immer mehr so ein bisschen Heimweh, so homesick war der, wenn wir lange unterwegs waren. Die Fahrradsache, die hat das, wie ich mal in meinem Buch beschrieben habe, ich habe ja eine Autobiografie geschrieben, da habe ich das ganz genau analysiert, wie ich das erlebt habe, dass mit der ganzen Fahrradgeschichte das immer mehr abgebaut hat, die Lust an der Musik zu machen. Diese Fahrrad, das war das neue Device von Ralf, war der Rädelsführer. Florian hatte aber auch gerne mitgemacht. Die haben immer teurere Räder gehabt mit immer mehr Gangschaltung, mit immer mehr Gängen. Und im Studio lagen mehr Haufen von Knös, von Schläuchen. Das roch nach Gummidichtung und nach Schweiß, wenn die ihre Anzüge da ausgezogen haben. Also es war einfach nicht mehr schön. Also die Synthesizer und die Instrumente fingen an, Staub anzusetzen. Und der Karl, der war auch da so frustriert, der hat sich dann seine eigenen Instrumente gekauft, die wichtigsten, die es auch bei uns im Studio gab, und hat dann zu Hause gearbeitet und sich ein Heimstudio angeschafft und hat dort immer vorgelegt und vorgearbeitet und dann seine Sachen mit, also Musikstücke mit ins Studio gebracht und angeboten und vorgelegt. Seine Writing-Sessions, die er dann meistens mit dem Ralf gemacht hat. Ich war als Drummer da gar nicht mehr wichtig bei.
Haben Ralf und Florian dich und Karl Bartos manchmal versucht, so in dieses Hobby mit reinzubringen, euch so auf eine Rennradrunde mal mitgenommen?
Ja klar, wir hatten auch in der Testegenstraße, da war ein Hochhaus, wo der Vater von Florian sein Architekturimperium hatte. Dem gehörte, glaube ich, das ganze Haus. Unten war ein Schwimmbad drin und Nebenräume und einen Fahrradkeller hatten wir da. Und wir sind eine Zeit lang, bin ich auch noch mitgefahren auf einigen Touren. Die wurden mir dann aber nachher zu anstrengend, weil die hatten dann so Ansprüche, so durch das Bergische Land zu fahren, als wenn es die Tour de France wäre. Und ich habe mich dann ausgeklinkt. Später hat sich der Karl auch ausgeklinkt. Der wollte eben auch, wie gesagt, viel mehr und viel lieber Musik machen. Und ich bin dann einfach immer seltener und immer weniger ins Studio gegangen und bis ich überhaupt nicht mehr ins Studio gegangen bin. Ich brauchte auch nicht zu kündigen, als es keinen Spaß mehr gemacht hat und ich keine Chance mehr für mich als Drummer gesehen habe, weil ja nur noch alles sequenzial gemacht wurde über Synthesizer-Töne. Und Sequenzer haben die Töne eingestellt, über eine Triggersumme konnte man die dann ansteuern und da war eigentlich kein Mensch mehr nötig für. Hm. Das habe ich verstanden, aber es war natürlich keine schöne Perspektive für mich, dass ich nicht mehr dabei sein konnte und Tourneen haben ja schon viel Spaß gemacht. Ne? Ja, ich musste einfach für meinen täglichen Unterhalt sorgen. Ich habe ja kein Geld mehr verdient bei Kraftwerk, ne?
Ja, krasse Sache, in die du dann da irgendwie reingerutscht bist. Vielleicht nochmal schnell auf dieses 1983 Video Tour de France zu kommen. Ne? Da seid ihr auf den Rennrädern unterwegs und du siehst da aus, als ob du nie in deinem Leben etwas anderes gemacht hättest. Schön aerodynamisch, im Unterlenker. Also das sah fantastisch aus.
Da kann ich dich direkt unterbrechen. Da musst du mal genau hingucken. Ich fahre meistens an vorderster Stelle und wenn du genau guckst, da fahre ich ganz schön instabil. Sehr dünne Reifen, deswegen kommst du in jedes kleine Loch rein. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man richtig glatte Bahnen hat.
Ja, früher waren die Reifen aber noch schmaler.
Das war so die letzte Videoarbeit, die wir gemacht haben, bis wir dann noch den Telefoncall gedreht haben.
Florians Rad wurde ja vor kurzem versteigert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aus diesem Video für 57.000 US-Dollar. Wahrscheinlich das teuerste Fahrrad, was jemals verkauft wurde. Hast du denn dein Fahrrad noch von diesem Musikvideo?
Nee, ich habe das irgendwann mal an jemand verkauft. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ein metallgraues Raleigh, das ist eine englische Marke. Als ich nicht mehr fahren wollte, habe ich das verkauft.
Es gibt so eine Legende von Kraftwerk, von euch damals. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber wir können die ja jetzt überprüfen. Dass ihr, wenn ihr auf Tour wart, 100 Kilometer vor der Venue, vor der Spielstätte ausgestiegen seid und dann mit dem Fahrrad zur Venue gefahren seid, dem Bus hinterher. Ist da irgendwas dran?
Ja, da ist was dran. Wir haben für eine Tournee, das war die Computerwelttour, in Europa einen Bus von der Firma Universe, die sitzen im Rheinland. Und Erwin war unser Fahrer, das war ein ganz lieber Junge. Der hat uns immer gefahren bis nach Ungarn hin, durch die Tschechoslowakei. Und überall, wo wir, damals hieß das noch Tschechoslowakei, da haben die Ralf und Florian immer vorher vor der nächsten Stadt, zum Beispiel in Warschau oder sonst wo, und wir waren ja auch in Polen und in Budapest, anhalten lassen und dann sind die ausgestiegen, haben unten, wo die Kofferräume sind, haben die auch ihre Räder reingelegt. Wir waren ja nur 4, 5 Leute und 6 insgesamt, 4 Musiker, der Emil Schult und der unser Techniker, der auch dabei war, genau. Und da war also massig Platz drin, da konnte man auch ganz viele Räder reintun. Die haben die rausgeholt und sind dann später angekommen. Der Bus war natürlich schneller da.
Ist ja echt brutal, ne? Wie das schöne Fahrrad so ganz viel auch kaputt machen kann plötzlich.
Aber da kannst du ja die Analogie zu Liebesbeziehungen auch ziehen. Also wie viele Liebesbeziehungen schon in die Brüche gegangen sind, weil ein Teil des Paars einfach nicht damit klarkommt, dass der andere Teil ganz viel Fahrrad fährt und ganz viel Zeit damit verbringt, weil dieses Hobby einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Aber jetzt überleg mal, du bist in einer Band. Und plötzlich will keiner mehr Musik machen, alle wollen nur noch Radfahren. Ich meine, allein das ist doch ein geiles Bild, oder? Ja. So, und du stehst dann da im Übungsraum und denkst so, und jetzt? Naja, was macht er eigentlich jetzt für Musik?
Auch elektronische Musik, aber ist ein bisschen tanzbarer alles. Ist ein bisschen flotter, poppiger, würde ich es jetzt mal nennen. Hat auch vor kurzem erst ein neues Album rausgebracht. Das heißt Times. Das ist so zur Hälfte ganz geil. Und die andere Hälfte ist ein bisschen beliebig. Aber ja, macht schon Spaß, kann man sich mal anhören.
Aber jetzt brauchen wir irgendwie die Gegendarstellung, ne?
Ja, pass auf. Ich habe ja...
Oder du hast schon was in der
Ja, Pipeline. Aber das wird sowieso nichts. Das Problem ist ja, Kraftwerk lebt ja davon, dass sie nie großartig
über ihre Privatsphäre etwas preisgegeben haben, dass sie kaum Interviews gegeben haben in ihrer extrem langen Karriere und dass sich Ralf Hütter, der Kopf der Band, der jetzt quasi alleine diese Band ist, einfach komplett abschottet und einfach keine Interviews gibt. Und ich dachte mir so, vielleicht kriege ich den ja, indem ich schreibe, ey, hier Fahrradpodcast, wir wollen nur über Radsport reden, wie du zu deiner Leidenschaft gekommen bist und so weiter und so fort. Und ich habe aber leider keine richtige E-Mail-Adresse gefunden, nur im Impressum von der Kraftwerkseite eine E-Mail-Adresse, die im Endeffekt nur dahin führt, dass wenn du Probleme mit der Internetseite hast, so weißt du. So, da habe ich hingeschrieben und witzigerweise ein ehemaliger Kollege hier von Flux FM, der ist der Schwager von Henning Schmitz. Henning Schmitz ist jetzt ein Kraftwerkmusiker, der dafür angestellt ist, dass der damit auf der Bühne steht und das dann eben live mit performt. Der ist ganz nah dran an Ralf Hütter und ich habe gefragt, ob der das mal irgendwie seinem Schwager droppen kann und ob der da mal nachfragen kann, aber das geht ja über drei Ecken. Ja, so, ich sehe das schon gar nicht mehr kommen und vor allem sind die ja jetzt bald hier in der Stadt am Dienstag und bis dahin wird da bestimmt nichts mehr passieren.
Wir schleichen uns einfach in den Backstage. Ich kenne ja alle Räume da in der Music Hall.
Ja?
Ja, ich mache da ab und zu mal Fotos von Events und kenne jeden Quadratmeter. Da sneaken wir uns rein. Denn einer hält die Tür zu und genau. Du stellst die Fragen.
Und dann zack, Untersuchungshaft. So schnell geht das. Aber ich fand das ja ganz geil, dass ich endlich dieses Gerücht, was ich irgendwo mal aufgeschnappt hatte, verifizieren konnte, dass Kraftwerk wirklich 100 Kilometer auf den Touren, 100 Kilometern vor der Venue aus dem Bus geworfen worden, sind mit den Rennrädern hinterhergefahren und haben so auf Tour ihren Radsport gemacht. Finde ich ja phänomenal.
Total witzig, sehr schön.
Weißt du, und als ich Wolfgang Flür getroffen hatte, meinte er so, ja, tut mir leid, ich bin ein bisschen spät, aber am besten, du fragst gar nichts über Kraftwerk, das dauert nämlich immer am längsten. Und ich so, nein, das sind doch die wichtigsten Fragen.
Scheiße. Ja. Naja, klar, der ist irgendwann ausgestiegen und hat natürlich auch keinen Bock mehr eigentlich über seine Vergangenheit dazu reden die ganze Zeit.
Ja, das stimmt. Aber es war insgesamt eine ganz tolle Erfahrung und es hat richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr das ganze Interview hören wollt, also die zwei Teile, die ich aufgenommen habe, das, was wir hier eben gerade gehört haben, war ja nur der Fahrradteil, dann schaut mal auf fluxfm.de, da gibt's das ganze Interview zum Anhören. Packen wir euch auch nochmal in die Shownotes.
Material Test.
Ja, ich habe vor einem guten halben Jahr von Rudy Project, das ist ja eine italienische Firma, die Helme macht, die Brillen macht etc., zwei Sachen bekommen zum Testen. Einmal einen Helm, der heißt Egos, und eine Brille, die heißt Kelion. Und jetzt nach einem halben, ich wollte nicht einfach nur die aufsetzen und dann sagen, wie toll die sind, sondern wirklich ein halbes Jahr testen, um zu checken, wie entwickelt sich das, nutze ich das irgendwie ab und so weiter. Und ich muss sagen, ich gehe ja auch sehr pfleglich mit meinen Sachen um, die ganzen Sachen haben überhaupt keine Gebrauchsspuren. Sie sehen aus wie neu, obwohl ich die wirklich oft benutzt habe. Wir können ja jetzt erstmal mit dem Helm anfangen. Was hältst du davon?
Also erstens möchte ich natürlich wissen, was macht diesen Helm besonders?
Naja, im Endeffekt ist ein Helm irgendwo ein Helm. Ja, das ist natürlich einer, der auf Rennrad, Gravel, Mountainbike so ein bisschen spezialisiert ist. Also schon etwas höherklassiges Produkt. Der Helm Egos von Rudy Project kostet 229 €.
Hey.
Ist jetzt aber für diese ganzen High-Performance-Helme noch nicht allzu teuer. Die gehen dann ja so 300, 400
Ach,
Euro
wirklich?
Mittlerweile. Ja, mittlerweile musst du da richtig viel rein investieren. Und dafür hat er wirklich eine sehr gute Performance. Das ist ein sehr gutes Gewicht, 230 Gramm für einen Helm. Ist super, unfassbar gut belüftet. Der ist wirklich für Hochsommer oder so gemacht. Meiner ist dann auch noch weiß. Da hatten wir ja auch mal in einer Folge, dass das, glaube ich, 30-40% weniger Hitze entwickelt auf dem Kopf. Weiß ist sowieso eine Trendfarbe. Und die Polster im Helm, die sind eigentlich auch ganz geil. Da kannst du nämlich wechseln zwischen, ich mache nur ein Polster an die einzelnen Streben dran und das Polster hat auch noch zusätzlich ein extra Netz, was du an- und abmachen kannst. Habe ich so noch nicht gesehen, das fand ich ziemlich cool. Außerdem hat Rudy Project einen eigenen Verschluss und zwar nicht so ein Klicksystem, sondern einen Magneten, den man so einmal umklappt.
Ah, das finde ich gut.
Das ist echt cool. Am Anfang stehst du da erstmal wie so ein Schwein vorm Uhrwerk und kommst nicht so richtig klar, aber es ist total easy. Einfach so ein bisschen hochdrücken, zusammenmachen, geht schon von ganz alleine. Ist was anderes, aber ist irgendwie cool. Ist total gut durchdacht. Und das sind diese ganzen Produkte eigentlich von Rudy Project immer. Da entdeckst du immer irgendwas dran und denkst so, das haben andere nicht.
Aber wenn du jetzt den Helm vergleichen würdest mit Abus zum Beispiel, wie würde das im Ranking abschneiden? So.
Na, auf jeden Fall ebenbürtig. Kommt ja natürlich drauf an. Du hast ja verschiedene Helmmodelle und so weiter. Ich weiß nicht, das Äquivalent dazu von Arbus habe ich jetzt nicht in der Hand gehabt. Ja. Von daher kann ich das jetzt nicht so richtig beurteilen. Ich hatte so eine Sache, die ich nicht ganz so geil fand. Und zwar ist das die nicht explizit ausgewiesene Brillengarage. Ne, also diese zwei Löcher, wo du deine Brille so verkehrt rum reinsteckst und dann ist die da oben sicher. Ne? Dann kannst du da unten gucken, den Kopf hin und her wackeln und die fliegt nicht raus. Und da war es so, dass wenn die Brille einen Bügel hat, der hinter dem Ohr so ein bisschen gebogen ist und aus Gummi ist, dann hat das bombenfest gehalten. Aber wenn die Brille, die ich reingesteckt habe, so eher so einen Plastikbügel hat, der gerade ist, dann hat das überhaupt nicht gut gehalten und ist dann doch, wenn ich den Kopf mal nach unten genommen habe, um die Schuhe zuzumachen, irgendwie dann rausgefallen. Das fand ich dann nicht ganz so geil. Aber mit der Brille, die mitgeliefert war, hat das natürlich alles super funktioniert.
Weißt du, was mein Problem ist?
Ja.
Das ist ja eigentlich nur cool, wenn du beim Fahren dir die Brille abnimmst und dann so reinsteckst in den Helm.
Ja, ja.
Habe ich noch nie geschafft. Ich hab sozusagen es noch nie geschafft, die Brille in der Garage zu parken. Ich stocher dann immer irgendwie in dem Helm rum und such die Garage und deswegen ist es ein Feature, was für mich nicht so wichtig ist.
Für mich umso mehr. Und was auch ganz geil und durchdacht ist, ist, du hast Ersatzteile, die du dir kaufen kannst.
Was?
Ne? Wenn dieser Größenverschluss hinten kaputt geht, zum Beispiel, den man hinten am Hinterkopf so festdreht, falls das mal irgendwie kaputt gehen sollte, könntest du das theoretisch nachbestellen. Und die Polster kannst du auch nachbestellen. Also das ist irgendwie auch ganz geil, dass du den noch länger benutzen kannst, als er vielleicht dann halten würde. So, ne?
Designfaktor?
Designfaktor ist so ein bisschen Geschmackssache. Dadurch, dass der extrem gut belüftet ist, hat er ganz, ganz viele Löcher. Ne? Heutzutage sind ja große Flächen eher in, also wenig Löcher, große Flächen. Und der Helm hat halt 23 Löcher.
Hast du gezählt?
Ich hab mitgezählt. Ja, natürlich. Ist aber trotzdem Windkanal optimiert. Bedeutet, auch wenn da große Löcher drin sind und der sehr gut belüftet ist, hat er trotzdem eine ganz gute Aerodynamik. Von daher, aber wenn man auf diese Optik nicht steht, dann hast du natürlich ein Problemchen bei dem Helm, aber dafür gibt's dann natürlich auch andere. Also wer auf ein Design mit vielen schlanken Löchern steht, kann sich das wirklich mal zu Gemüte führen. Ist ein summa summarum wirklich ein guter Helm, macht auch einen schmalen Kopf. Das ist mir auch aufgefallen. Gibt ja so Helme,
einen schmalen die, Kopf ist
so
geil.
Von Pock, der Helmhersteller, da haben ja alle immer so eine riesen Birne drin.
Das
ne?
finde ich, ja.
War ja auch mal eine Zeit lang sehr modern.
Dann siehst du aus wie so ein Pilz.
Genau. Und der Helm ist genau das Gegenteil. Der macht wirklich, also wenn du hier so ein Mondgesicht
schlank.
Hast, so, der macht einen schlanken Kopf.
Immer schlank. So, und jetzt hast du natürlich noch die passende Brille dazu bekommen.
Ja, ja. Die Brille Kelion, die kostet in der Ausführung, die ich bekommen habe, in Pink 220 €. Ist auch extrem leicht. 36 Gramm. Die Brille ist aus Rilsan. Da muss ich erstmal nachgucken, was das ist. Das ist ein Biokunststoff. Also wird aus irgendeinem Rizinusöl gemacht und eben nicht aus fossilen Stoffen, die aus der Erde rausgepumpt werden. Also ist quasi umweltfreundlich. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn du die Brille auf einen Komposthaufen wirfst, dass sie dann nach 2 Jahren kompostiert ist. Aber es wird zumindest kein Rohöl verwendet. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ne? Ist hart, trotzdem flexibel, geht also nicht kaputt, super bequem, auch sehr langlebig, sagt zumindest der Hersteller. Die Brille ist recht groß, geschlossener Rahmen. Wie gesagt, ich habe die in Pink bekommen und ich wollte schon immer mal eine pinke Brille haben. Sieht
ich absolut weiß.
Rattenscharf aus.
Aber sag mal, jetzt interessiert mich eine Sache, weil das ist für mich immer der entscheidende Faktor.
Ja.
Beschlägt sie?
Im Sommer auf jeden Fall nicht. Auch wenn du da stark schwitzt und dann berghoch jachterst oder so etwas. Nein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach jede Brille im Winter beschlägt. Zumindest an meiner Birne. Steht bei allen drauf, Anti-Fog-Beschichtung und hast du gesehen. Aber nein, die beschlagen alle irgendwann. Und dann musst du die mal kurz abnehmen. Aber spätestens, also nicht falsch verstehen, die beschlagen, wenn du dich exponierst und an der Ampel anhalten musst. Und der Luftzug unter der Brille hört halt auf.
Dann
fängt es halt an zu beschlagen. Aber sobald du losfährst, dann ist das schon wieder weg.
Bei mir beschlagen die immer, wenn ich so einen Schal trage, weißt du? Hm. So über die Nase, wenn es richtig kalt ist draußen.
Ja, sowas mache ich zum Beispiel nie.
Ach so.
Nee.
Naja,
also ich habe ja so viel Bart im Gesicht,
naja, ja
ich kriege kein kaltes Gesicht mehr.
Du hast ja einen Schal, 24-Stunden-Schal um.
Was auch schön ist an der Kelion-Brille ist der Nasenteil. Das kannst du verstellen, so an deine Nasenflügel so anpassen, das ist ganz geil. Und die Bügel können auch angepasst werden. Und falls du bist ein Brillenträger, eine Sehkorrektur damit reinarbeiten willst, gibt's da Brillengläser zum Reinklicken bei eigentlich fast jeder Brille von Rudy Project. Ich glaube, das ist der einzige Hersteller, die sowas machen. Ich kenne, also berichtigt mich, wenn es da noch wen gibt, aber ich kenne jetzt nur Rudy Project, wo du diese Sehkorrekturen reinklicken kannst.
Ich hatte ganz früher mal eine von Rudy, eine Brille und war auch sehr zufrieden. Das ist schon solide.
Ja. Bei Sportbrillen war ich ja eigentlich immer so ein 100% Typ. Ne? Also diese Firma 100%. Die Speedcraft hat es mir da wirklich angetan. Das war lange, lange Jahre mein Favorit. Und ich muss sagen, seitdem ich die Kelion habe, bin ich da so ein bisschen umgestiegen. Also wirklich, das ist meine aktuelle Lieblingsbrille. Die fährt ja auch im Profi-Peloton mit beim Team Bahrain Victorious. Gut, das hat zu meiner Entscheidung jetzt nichts beigetragen. Aber die Kelion ist einfach saugut verarbeitet, hat so ganz viele kleine Mini-Features, hier ein Knopf, dann noch eine Belüftungsdingsbums und sowas, und die fühlt sich einfach extrem wertig an. Also die alten 100% Brillen sind dagegen einfach so Plastikdinger, ne? Und die neueren 100% Brillen, die haben auch ein geileres Feeling, aber keine kommt so an die ran. Und das ist meine ehrliche Meinung.
Wirklich. Okay, ja. Okay.
So, toll verarbeitet.
Und wann kriege ich die Brille und den Helm?
Ist vom Umtausch ausgeschlossen. Warte mal, ich gucke mal hier in den Unterlagen. Nee, darf ich nicht weitergeben aus versicherungstechnischen Gründen.
Super. Irgendwas mache ich falsch.
Helm und Brille packen wir euch nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch angucken. Wie gesagt, mir hat's beides sehr gut gefallen, vielleicht ist das ja auch was für euch. Alex, was ist denn deine Einstellung zum Reifendruck? Geile Frage, ja?
Na, ich habe ich doch erzählt, auf meinem Gravel Camp, wo ich war, beim Gravel Weekender, dann saßen wir da am Lagerfeuer und dann gab es ja wirklich so Menschen, die haben sich dann über den Reifendruck unterhalten, was ja erstmal nichts Schlimmes ist, aber sie haben dann die Komma, also Nachkommastellen haben sie diskutiert, ob sie 7,1 Bar raufmachen oder 6,9 Bar.
Okay, aber wenn du diese Barzahlen jetzt sagst und dazu sagst, dass du im Gravel-Camp bist, dann kann das auf jeden Fall schon mal nicht stimmen.
Ja, natürlich, ja, das war jetzt Rennraddruck. Aber so, und da dachte ich so, boah, weiß ich nicht. Also
das Ding ist ja, je breiter der Reifen ist, desto mehr Auswirkungen haben kleine Luftdruckveränderungen. Also wenn du da
so?
0,1...
Nee, gar nicht.
Doch, natürlich.
Bist du sicher?
Zu 100% sicher. Denn so ein LKW hat irgendwie nur 0,2 Bar drauf. Und wenn du da 0,3 drauf machst, explodiert ja schon der Reifen weg.
Meinst du?
Bei so 45 mm Reifen ist dann schon ein Riesenunterschied, ob du 3 Bar drauf hast oder 2,5.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Das ist neu.
Und wieso komme ich jetzt auf Reifendruck?
Das ist doch die
große Frage.
Das würde ich auch gerne wissen.
Ich habe ein Newsletter bekommen und zwar von Pirelli. Die haben jetzt einen Reifendruckrechner online. Der ein oder die andere könnte so etwas schon kennen. Ich habe den immer benutzt von der Firma Silka. Die machen Öle, Reinigungsmittel und Kettenwachs und so etwas. Und die haben auch so einen Reifendruckrechner. Ich finde den immer ziemlich gut. Und ich habe das auch mal durchgespielt jetzt bei Pirelli. Der sieht erstmal optisch viel ansprechender aus.
Warte mal, stopp. Das ist jetzt keine Tabelle, wo man nachguckt oder
Nein,
online?
Nein, das ist einfach eine Internetseite.
Doch,
eine Internetseite.
Okay.
Wo du deine Sachen eingibst.
Okay.
Wie schwer bist du?
Ja, ja.
Was fährst du? Wie breit ist der Reifen? Was ist das für ein Reifen? Wie breit ist die Maulweite von den Laufrädern und so weiter? Du musst dich da schon so ein bisschen reinfuchsen.
Du bist ein Nerd.
Das ist wichtig.
Wie schon mal gesagt hast, du bist so ein Nerd. Sowas.
Aber es gibt auch bestimmt ein paar Nerds, die das hier interessiert.
Warte mal, du willst mir nicht im Ernst erzählen, dass du jetzt in diesen Rechner diese ganzen Daten rausgesucht hast. Was wiegt mein Rad? Was wiege ich?
Ja, ja. Doch. Ne, pass auf, weil das Ding ist halt, und da zähle ich dich auf jeden Fall dazu.
jetzt.
Heutzutage machen die Leute, die eben sich damit nicht beschäftigen, viel zu viel Reifendruck rein. Punkt. Komm, wie viel machst du in dein Rennrad rein?
In meinen Renner, aber der hat noch 23 mm.
Ach du großer Gott.
Ja,
sind die Reifen nicht schon
25.
Ach, 25, ne?
25.
So
aber...
Da machst du bestimmt 8 Bar rein.
Ja, ja, da mach ich 8
Bar. Habe ich früher auch immer gemacht und dachte mir so, naja, 8 Bar, das macht man doch so. Und das ist aber Mumpitz. Du kannst da mindestens 1,5 Bar runternehmen und dann hast du wirklich ein anderes Fahrerlebnis. Der schluckt dann halt viel besser die Unebenheiten weg. Und wenn du dann auf einen 28er Reifen drauf bist oder einen 30er meinetwegen, dann kannst du ja sukzessive immer weiter mit dem Luftdruck runtergehen und hast dadurch trotzdem noch eine bessere Performance. Natürlich gibt es dann irgendwann diesen Point of No Return, wo dann die Performance schlechter wird und du auch keinen guten Schutz mehr vor Durchschlägen hast. Aber so grundsätzlich haben viele Leute, die sich eben nicht damit beschäftigen, viel zu viel Luft drauf.
Musst du bei dem Rechner auch eingeben, was für Schläuche du fährst?
Ja, ja, also du kannst dann Tubeless eingeben, was gibt's noch, TPU, Butyl oder Silikonschläuche und das macht auch einen Unterschied.
So, und jetzt würde mich mal interessieren, ja, also du hast alles eingegeben. Hm? Hast du dich in Fahrradklamotten gewogen?
Pass auf.
Naja, wenn schon, denn schon.
Jetzt werde ich überführt. Ich schätze mein Gewicht, weil ich keine Waage zu Hause habe.
So, weil die Frage ist ja denn, die Frage, jetzt wollen wir es mal richtig machen. Also ja. Wenn, ja. Dann wollen wir es mal richtig machen. Und dann denke ich so, naja, dann müsste ja mit der Winterjacke an und der Wollmütze auf und den dicken Handschuhen und den schweren Schuhen der Reifendruck im Winter ein anderer sein als im Sommer.
Ja, ja, müsste das
er,
stimmt.
Müsste aber, er ja sowieso wegen der Außentemperatur.
Ja, selbstverständlich. Und das Schöne bei diesem Pirelli-Reifendruckrechner ist auch, dann kannst du am Ende noch gucken, welche Beschaffenheit hat jetzt der Untergrund. Also wenn wir jetzt beim Rennrad sind, das ist jetzt 1A super mega geiler Asphalt, alles neu, eher normal und da ist es ein bisschen rauer oder du fährst halt ganz viele Cobblestones, also Kopfsteinpflaster, dann ändert sich das auch nochmal und zwar drastisch, das würdest du auch nicht denken. Und dann steht unten drunter nochmal als Hinweis, wenn Mixed Conditions sind, also so ein bisschen Muschi-Bubu-Wetter oder wenn es doch richtig regnet, sollst du dann auch nochmal bis zu 0,5 Bar runternehmen.
Wie lange hast du an diesem Rechner gesessen?
2 Minuten maximal.
Nein, natürlich. Das glaube ich nicht.
Warum nicht? Ja, ich habe jetzt erstmal mein Gewicht nur geschätzt, ehrlich geschätzt.
Und bist du dann danach zu deinem Fahrrad gegangen und hast da was verändert?
Nein, es hat einfach nur das bestätigt, was ich schon lange wusste, weil ich mich damit eben beschäftigt habe.
Okay, gut. Dann würde ich jetzt gerne von dir deinen persönlichen Gravelbike-Reifendruck.
Ich habe mit einem Rennrad gerechnet.
Okay, mit dem Rennrad. Okay, ja, Rennrad.
Also ich habe 28er Pellen drauf und ich bin rausgekommen bei, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich es noch offen habe. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Was stand da? 5,1? Ah, jetzt muss ich nämlich alles wieder neu eingeben. Tut mir leid, kann ich gerade nicht sagen. Ich glaube 5,1.
Ach, so wenig? Krass.
Ja, ja, vorne dann weniger als hinten, hinten ein bisschen mehr, ich schätze mal hinten dann 5,5 und das ist dann total gut. Aber klar, macht sich das dann auch sehr bemerkbar, wenn du, ich habe zum Beispiel die TPU-Schläuche drin, die halten die Luft nicht so lange drin wie jetzt ein Butylschlauch, also ein normaler Gummischlauch. Und da musst du nach einer Woche, eigentlich nach ein paar Tagen schon wieder nachpumpen, damit du eben genau diese Performance hast, weil sonst fühlt sich das schon so ein bisschen zu wenig an.
Ne? Ja, ja, ich fahre einfach.
Ja, ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Hauptsache Spaß haben und ein bisschen draußen sein, oder?
Hauptsache fahren. Die Wissenschaft, ey.
So, habe ich dir jetzt weitergeholfen oder habe ich dich nur verwirrt mit meinem Reifendruck?
Und das ist kostenlos und das kann man da bei denen online, kann man da reingehen und dann genau. Rumspielen, bis der Arzt kommt.
Genau. Das verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
Das ist doch schön.
Ja?
Ja.
Gut, machst du es einmal? Spielst du es einmal zu Hause durch, wenn die Folge draußen ist?
Ich könnte das ja auch Spaß mal beim Brompty machen.
Ich glaube, Brompton ist davon ausgeschlossen.
Wieso?
Nee, weil diese kleinen Räder, die kannst du da bestimmt nicht einstellen.
Oh nee, nicht dein Ernst. Durchgefallen.
Es geht hier um High-Performance-Produkte.
Ja, na, darüber rede ich gerade. Durchgefallen. Ey, geht ja gar nicht. Jetzt dachte ich gerade, naja, jetzt tust du dem Gerz mal den Gefallen.
So, wir müssen an dieser Stelle abbrechen. Okay. Wir sagen jetzt Tschüss. Genug Nerd-Talk mit Reifendruck von Pirelli. Und wir sind nächste Woche Freitag wieder für euch hier bei Bikers Paradise. Also bleibt uns hold, schaltet wieder ein.
Ganz genau. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.